Noch 2 Meilen bis Ketchworth. Als ich den Wegweiser entdeckte, war meine Erschöpfung wie weggeblasen. Ich setzte den Blinker und bog ab auf die New Road. Neue Straße, neues Glück. 2 Monate Cornwall, 2 Monate für mich. Die Beine hochlegen und aufs Meer gucken, bis ich es nicht mehr sehen wollte. Doch erst einmal musste ich hinkommen, und ich betete, dass mir auf dieser engen Straße keiner entgegenkommen würde. Ich langte mit der rechten Hand in die Tasche auf dem Beifahrersitz, doch was ich auch zu fassen bekam, es hatte nicht die geringste Ähnlichkeit mit einem A4-Blatt in einer Klarsichthülle. Verdammt! Ich hielt an einer Parkbucht und nahm die Tasche auf den Schoß. Ich wühlte den Inhalt ein weiteres Mal gründlich durch, aber die Wegbeschreibung zum Haus kam nicht zum Vorschein. Der Gedanke, dass mein Neuanfang auf der Zielgeraden zu scheitern drohte, brachte mich zur Verzweiflung. Ich schaute auf die Uhr. Mir blieb noch eine halbe Stunde, um Pauls Hausschlüssel bei seinem Nachbarn abzuholen. Spätestens um 6 würde der Mann sich ins Auto setzen und für mehrere Tage verreisen. Leider war ich zum allerersten Mal hier und hatte keine Ahnung, wo sich sein Haus befand und somit auch nicht, wo der Nachbar auf mich wartete. Ruhig, Nora. Du hast in den letzten Jahren schon andere Katastrophen bewältigt. Abgesehen davon verdienst du dein Geld mit bedrohlichen Ereignissen und überraschenden Wendungen. Denk nach. Die Strategie ging auf. Ich erinnerte mich daran, dass Paul öfter von einem netten Pub am Hafen berichtet hatte. In der Hoffnung, dass man dort wusste, wo ihr Stammgast wohnte, fuhr ich über eine steile Straße nach Ketchworth hinunter. Ich parkte am kleinen Hafen und stieg aus. Der strahlende Sonnenschein täuschte. Ein kalter Wind blies mir um die Ohren. Es sah so aus, als wäre ich am Ende der Welt gelandet. Kleine, weißgetünchte Cottages schmiegten sich den grünen Hang hinauf, bunte Fischerkutter standen nebeneinander auf dem Kiesstrand und ein Hund jagte übermütig ein paar schreienden Möwen hinterher. Auf einem umgedrehten Ruderboot saßen 3 alte Männer. Ihre Köpfe bewegten sich synchron in meine Richtung. 6 Augen musterten mich interessiert. Nach einer Weile beugte sich der mittlere, ein kleiner Mann mit knubbeliger Nase, vor. »Any problems, lady?« Ich nickte. Wo war bloß mein englischer Wortschatz geblieben? Nicht, dass er sonst in Topform war, aber im Augenblick war in meinem Kopf genauso Ebbe wie am Strand. »Ich suche ein bestimmtes Haus«, begann ich, »das Haus eines Freundes.« »O Herr, lass Hirn vom Himmel regnen, wenn möglich englischsprachiges.« »Ja.« Wie auf Kommando rutschten die 3 vom Boot herunter und sahen mich erwartungsvoll an. Cove View! Da es in meinen Ohren verdächtig nach einem Müller-Meyer-Schmidt-Name für Cottages klang, ergänzte ich die Angabe. Der Besitzer heißt Paul Brooks. Der mittlere nickte, die beiden links und rechts von ihm schüttelten den Kopf. Es folgte eine leidenschaftliche Diskussion, von der ich kein Wort verstand. Jeder der 3 deutete in eine andere Richtung, und ich wurde unruhig. Noch 15 Minuten. Doch während ich schon überlegte, ihnen den Hinweis zu geben, dass mein Freund graue Locken hatte und eine Nerdbrille trug, schienen sie sich geeinigt zu haben. Jedenfalls nickten sie wie Wackeldackel. »No problem, lady«, kam es wie aus einem Mund. Der Mann links zog einen zerknitterten Zettel aus der Tasche, der mittlere steuerte einen Bleistift bei, während der dritte mich heranwinkte. »Sie fahren die Straße weiter, am Pub vorbei und dann den Berg hoch.« Knubbelnase zeichnete eine geschlängelte Linie von der unteren Blattmitte nach oben rechts. »Und oben an der Linkskurve bei einer großen Zeder, ein fettes Kreuz wurde umkringelt, biegen Sie links auf eine unbefestigte Straße ab. Cove View.« Er drückte mir das Blatt in die Hand und zwinkerte mir zu. »Good luck dir.« Dann nahmen die Herren ihren Platz wieder ein, zündeten sich Zigaretten an und schauten auf die Straße, bereit für ihren nächsten Einsatz. Die Skizze war so einfach wie hilfreich, und bald stand ich an einer langgezogenen Einfahrt, die zu einem Haus hinunterführte. Fehlte nur noch der Schlüssel. Ich stellte mein Auto auf dem kleinen Parkplatz ab und ging zum Haus. Dort entdeckte ich einen direkten Weg zum Nachbargrundstück, doch was verheißungsvoll begann, endete in einem Dickicht aus Schlingpflanzen. Während ich überlegte, ob ich es mit dem Gestrüpp aufnehmen sollte, hörte ich, wie in nächster Nähe ein Wagen gestartet wurde. Ein Blick auf die Uhr sagte mir, dass das nur der Nachbar sein konnte. Ich kämpfte mich zurück und rannte die Einfahrt hinauf. in Gedanken den Text wiederholen, den ich mir zurechtgelegt hatte. Der Schlüsselhüter hatte sein Auto direkt neben meinem geparkt und die trommelnden Finger im Fenster ließen keinen Zweifel daran, dass es um seine Geduld nicht zum Besten bestellt war. »I'm so sorry.« Außer Atem lehnte ich mich an die Fahrertür und sah durch das offene Fenster hinein. Ein hübsches, aber mürrisches Gesicht. »Nora?« Ich nickte. »Nochmal Glück gehabt.« Ein braungebrannter Mann mit dunklen, kurzen Haaren und einem Dreitagebart stieg aus. Ich schätzte ihn auf etwa 50, ein paar Jahre älter als ich. Er war groß und hatte eine beeindruckende Bassstimme. »Ich bin Phil Banning.«
»Nora Beck.«
Ich schüttelte ihm die ebenso große Hand. »Tut mir leid, ich habe die Wegbeschreibung verloren. Daher musste ich mich erst im Dorf unten erkundigen.«
»Ich hatte schon befürchtet, du bist Landstraße gefahren,« brummte Phil. »Solche Experten gibt es immer wieder. Die trauen sich wegen des Linksverkehrs nicht auf die Autobahn und wundern sich, wie lange sie bis hierher brauchen.«
Ich lächelte tapfer, fest entschlossen, ihm niemals zu erzählen, dass auch ich dieser Gruppe angehörte.
»Du sprichst ja toll Deutsch,« wechselte ich das Thema. »Kein bisschen englischen Akzent.«
»Hat kaum einer aus Bochum.«
Phil drückte mir ein Schlüsselmäppchen in die Hand.
»Der Runde ist für die Haustür, der Kleine für den Briefkasten und der Viereckige für das Schloss am Schuppen. Paul hat mich gebeten, ein paar Sachen für dich einzukaufen. Die habe ich in den Kühlschrank gestellt. Brot liegt im Kasten.«
Er stieg ein und startete den Kombi. »Zugangsdaten zum Internet findest du auf dem Zettel beim Telefon. Wenn ich wieder da bin, schaue ich mal vorbei.« Ich wollte mich bedanken, doch dazu gab Phil mir keine Gelegenheit. Er legte den Gang ein und fuhr so schnell los, dass ich zur Seite springen musste.
»Trottel«,
brummte ich, »lass dir ruhig Zeit, wo immer du hinfährst.«
Als ich Pauls Haus betrat, dankte ich dem Universum, dass unsere Wege sich vor Jahren gekreuzt hatten. Wir waren auf einer Vernissage miteinander ins Gespräch gekommen und hatten festgestellt, dass wir beide ein Faible für Skulpturen von Botero haben und gerne wandern. Im Lauf der Zeit war unsere Freundschaft immer inniger geworden. Daran änderte sich auch nichts, als er nach der Trennung von seinem Freund nach England zurückkehrte. Als mein Leben aus den Fugen geriet, rief Paul mich regelmäßig an und stand mir zur Seite. Doch auch die dunkelsten Zeiten sind irgendwann zu Ende. Und als er mir erzählte, dass er für ein Jahr nach Kanada gehen wolle und mir den Vorschlag unterbreitete, für eine Weile sein Haus zu hüten, hatte ich nicht lange überlegen müssen. Ich schloss die Tür hinter mir und fühlte mich gleich wie zu Hause. Ein kleiner Vorraum mit Garderobe, dann ein von Bücherregalen gesäumter Flur, der in ein gemütliches Wohnzimmer führte. Ein antiker Schrank, ein dunkelrotes Sofa, zwei alte Ohrensessel aus Leder vor einem offenen Kamin und dicke Teppiche auf dem Holzfußboden. Vor dem Kamin lag ein alter Kauknochen von Gromit. Ein Glück, dass Paul seinen Terrier bei einem Freund hatte unterbringen können, denn vom Haustierhüten hatte ich die Nase gestrichen voll. In den Regalen, die bis unter die Deckenbalken reichten, stand ein weiterer Teil von Pauls Büchersammlung. Ich fuhr mit dem Finger über die Buchrücken und begegnete einigen Lieblingen. Dan Winslow, Fred Vargas und Ian Rankin standen Seite an Seite mit Romanen, Biografien und Reiseführern. Lesestoff für Monate, wenn nicht für Jahre. Zwischen den Regalen hingen Rahmen mit Schwarz-Weiß-Fotos. Stimmungsbilder, die an der Küste und am Hafen aufgenommen waren, und ein paar Schnappschüsse von Freunden. Auf einem der Bilder entdeckte ich Dominique, mit dem Paul in Berlin liiert gewesen war. Ein anderes zeigte Paul und Nachbar Phil. Die Arme um die Schultern gelegt, die Köpfe aneinander, prosteten sie dem Betrachter lachend zu. Ich hatte diese Info gerade unter der Rubrik »Hilfreich« verbucht, als ich das Foto einer Katze entdeckte. Im selben Moment nahm ich den beißenden Gestank wahr. Nicht schon wieder. Dieses verdammte Mistvieh hatte wieder wohin gepisst. Na warte, mit großen Schritten gehe ich zum Sofa und reiße die Kissen einzeln von der Sitzfläche. Vorsichtig rieche ich daran. Nichts.
Arusha!
Ich öffne die Schranktüren und hole Tiefluft. Auch hier nichts. Ich bin schon auf dem Weg zurück in den Flur, als ich plötzlich begreife, dass mein Unterbewusstsein mir einen Streich spielt. Verwirrt setzte ich mich in einen der Ledersessel und versuchte, die Erinnerungen an die hochgezüchtete Siamkatze, die ich zwangsweise hatte hüten müssen, zu vertreiben. Arusha,
Hinter diesem Elektro...